ich renoviere gerade mein Büro. Ich habe 21 Ordner ausgemistet und man fragt sich dann schon, was schleppt man eigentlich so mit in seinem Leben. Aber dann habe ich es umgestellt und ich dachte, hat mir das so alles maßstabgetreu aufgezeichnet, ausgeschnitten und dann so hin und her geschoben auf dem Papier, weil ich mir das nicht so richtig vorstellen konnte. Und dann hatte ich die perfekte Lösung. Es gab nur ein kleines Problem und zwar musste ich meinen Schreibtisch so an, wollte ich an die Fensterbank schieben und dann war da ein Regal jetzt. Das habe ich natürlich selbst dahingestellt, aber dadurch konnte ich nicht so richtig ran und dann musste ich vom Schreibtisch was absägen. Also habe ich meinen Zollstock genommen und habe ganz, ganz genau gemessen, weil da durfte natürlich jetzt nichts schief gehen, das ist klar. Wenn man das mal abschneidet, dann ist das ab. Kann ja nicht wieder dran schneiden, das geht nicht. Also habe ich das ganz, ganz genau gemessen und mit Bleistift dann auf meinem Schreibtisch gemalt. Das ist total gut geschnitten. Und dann hat das ganz gut geklappt und ich war ganz glücklich. Dann habe ich den Schreibtisch genommen und ganz vorsichtig in diese genau passende Ecke hineingeschoben. Und das ist total praktisch, dass da jetzt so ein Spalt ist. Da kann man Kabel und all sowas. Da ist jetzt 4 Zentimeter Luft an einer Stelle. Hier sind ja auch noch nicht nur Zentimeter drauf. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es ist ja auch ein Zollstock, kein Zentimeterstock. Keine Angst, ihr habt noch einen total bescheuerten Pastor. Der Fuß unten, der stößt an das Regal, deshalb geht es nicht ran. Ich habe es schon ordentlich ausgesägt, das passt ganz genau. Aber der Fuß unten, der stößt, an den hatte ich nicht gedacht, aber den säge ich auch ab. Ich säge jetzt alles ab. Alles muss raus. So. Es gibt ja für ziemlich viele Dinge so einen Maßstab, mit dem man was messen kann. Für Zeit gibt es ja auch einen Maßstab, mit dem man es für Länge, für Liter. Aber gibt es auch einen Maßstab für bestmöglich genutzte Zeit? Mir ist keiner eingefallen. Obwohl, dann doch. Oder ein Maßstab für ein sorgfältiges Leben. Kann man das irgendwie messen? Gibt es da irgendwie so einen Vergleich? Kann man das machen oder nicht? Paulus startet den heutigen Abschnitt, den wir uns jetzt nochmal anhören, das habe ich vergessen, glaube ich, mit einer ganz besonderen Aufforderung.
Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichsten Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott dem Vater immer für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn.
Dankeschön. Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 20. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Zum Glück lässt Paulus uns mit dieser Aufforderung nicht so ganz im Regen stehen. Das ist ja schön. Ja, verhalte dich mal klug. Und dann fragt man, wie geht das? Mein erster Punkt lautet: Nutze den Tag. Das könnten viele von uns jetzt auf Latein sagen. Ich spaß mir extra. Macht den besten möglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade in diesen schlimmen Zeiten, in denen wir leben, soll es euch nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was Gott von euch möchte. Was meint Paulus mit dieser schlimmen Zeit, habe ich mich gefragt. Was war das denn für eine Zeit, in der Paulus damals lebte und das schrieb? Ist das heute auch noch so? Ich glaube, dass das bei jedem natürlich so ganz unterschiedlich ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch sagen würden, ja, ich lebe gerade in einer schlimmen Zeit. Ob das so ganz persönlich gemeint ist, weil vielleicht ganz turbulente Dinge im Leben passieren, oder so grundsätzlich in der Welt passieren so viele Dinge gerade, da gerät was aus den Fugen. Das hört man manchmal, wenn man Nachrichten hört oder ihre Nachrichtensendungen sieht oder liest darüber. Eine schlimme Zeit. Was ist das denn? Eine schlimme Zeit, vielleicht, weil die meisten Menschen gottlos leben, also gottlos geworden sind. Es gibt Streit, es gibt Schicksalsschläge, es gibt Stolz, es gibt Katastrophen. Und in dieser Situation, die damals auch nicht anders war als heute, sagt Paulus, macht das Beste aus eurer Zeit. Das ist eine ganz schön schwere Sache. Heute auch. Ne? Das höchste Gut, das wir haben, ist ja unsere Zeit. Was machen wir denn damit? Ich habe ja gar keine Zeit. Habe ich ja gar nicht. Immer irgendwas zu tun. Ich habe keine Zeit. Also keine frei einteilbare Zeit. Stehe unter Druck. Und wenn ich mal Zeit habe, dann will ich ja Freizeit haben. Also dann will ich ja gerade Zeit haben. Menschen, die Christus wollen, die folgen Christinnen und Christen, die haben wirklich keine Zeit. Tatsächlich. Die gehört ihnen gar nicht. Also wir singen das ja manchmal so hier, Herr, und dann beten wir das auch, Herr. Aber wenn wir sagen, da ist jemand, das ist mein Herr, dann gehört ihm ja auch erstmal alles. Und dann gehört ihm auch meine Zeit. Und dann gewinnt man irgendwie so einen ganz anderen Blick darauf, habe ich gedacht. Wir gehören Christus und dann bete ich das manchmal, Herr, mein Herr. Und dann gibt es sogar ein Lied dazu, das hat mir aber nicht gewünscht, weil ich das nicht mehr so gerne mag. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ja, das singt man dann vielleicht auch leichter, als man dann es tut, auch umsetzt. Glaube, christlicher Glaube ist mehr als so eine theoretische Sache. Mehr als so ein Einhalten von moralischen Regelkatalogen oder so, oder Wertekatalogen. Das Glaube, christlicher Glaube und Christus nachfolgen ist eigentlich eine existenzielle Neuorientierung, die jeden Bereich meines Lebens umfasst. Und zwar zu jeder Zeit. Ein amerikanischer Theologe, der hat vor vielen Jahren, Jonathan Edwards, der hat gesagt, ungefähr mit 20 Jahren hat er sich 70 Vorsätze für sein Leben aufgeschrieben und hat gesagt, die halte ich jetzt ein. Dadurch ist er bekannt geworden, also scheint er da wirklich ernst gemacht zu haben. Und eine lautete mit 20 Jahren, ich bin entschlossen, niemals nur einen Augenblick Zeit zu verlieren, sondern ihn auf die gewinnbringendste Weise, die ich vermag, zu nutzen. Ich finde, das klingt total anstrengend. Ich finde, das klingt richtig anstrengend. Paulus hätte gejubelt an dieser Stelle, aber ich bin ja auch nicht Paulus. Was ist denn der bestmögliche Gebrauch meiner Zeit? Und wie kann ich das wissen? Wie kann ich das messen? Wie kann ich das messen, was der gewinnbringendste Gebrauch meiner Zeit ist? In Vers 17 steht, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Das ist ja nicht so ein punktuelles Ereignis, ich weiß jetzt, was Gott will, sondern es bleibt so ein ständiges Dranbleiben. Und wo erfahre ich das, was Gott will? Nur aus der Bibel wahrscheinlich. Da wissen wir eigentlich die Dinge, die wir über Gott wissen, die stehen in der Bibel. Können wir nachgucken. Jesus selbst sagt am Ende der Bergpredigt, wer meine Worte hört, und da könnte man wahrscheinlich ohne Probleme auch reinschreiben, und sie liest heute und handelt danach, der gleicht einem Klugen, einem weisen Mann. Wer meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann. Jesu Worte stehen in der Bibel, und wenn wir unsere Lebenszeit gut nutzen wollen, dann ist das Bibellesen ganz weit vorne. Das ist jetzt für die Leute, die schon lange so mit Jesus unterwegs sind, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Kommt man so häufig wieder zurück zu diesem Bibellesen. Am besten so Bibellesen, dass wir uns damit richtig auskennen und dass uns das auch prägt. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 17 steht, nochmal zur Ermutigung, So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, also der Bibel, die bis dahin dann bestand, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also wenn man das möchte, dann müsste man tatsächlich in die Bibel gucken. Das ist der Grund, weshalb, wenn wir hier predigen, immer ein Bibeltext als die Grundlage ist, dass wir immer wieder darüber reden. Und ich bin erstaunt über Menschen, die mir manchmal sagen, was Gott will, ohne in die Bibel zu schauen. Und dann frage ich mich, woher wissen die das wohl? Die müssen einen anderen Kanal haben, den ich noch nicht kenne. Zum Beispiel, dagegen kann Gott ja jetzt nichts haben. Und da wenden wir unseren Maßstab an, Zoll, Inch, was weiß ich, und denken, so kann Gott ja nicht sein, weil wir mit unserem Maßstab das beurteilen wollen, was Gott wohl zu tun hat. Dabei können wir es gar nicht sagen, weil dieser Maßstab, wenn wir das selbst sind, der ist ja sehr variabel. Der verändert sich in Zeit und in unterschiedlichen Personen. Also am besten da forschen, wo wir am meisten über ihn erfahren. Die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens und deswegen ist sie auch der Maßstab für unseren Glauben und damit für unser Leben. Natürlich gibt es Auslegungsmöglichkeiten und es bleibt immer auch ein bisschen ein Ringen und Forschen. Es muss auf jeden Fall viel gebetet werden dabei, aber sie muss auch gelesen werden. Also muss, Benny wird jetzt sagen, nee, muss man gar nichts. Also man darf sie lesen. Aber ein Anlagetipp für euch habe ich, also mit Aktien und so habe ich es ja eh sehr. Also unbedingt an dieser Stelle investieren. Unbedingt an dieser Stelle Zeit investieren. Davon haben wir ja was und da würde ich auf jeden Fall investieren. Aber jetzt vielleicht denkt ihr, na, stopp. In der Bibel stehen ja manche Sachen ja gar nicht drin. Zum Beispiel, welchen Partner ich mal gerne heiraten sollte oder bekommen sollte. Das steht da nicht drin. Ich habe geguckt. Oder welchen Beruf ich wählen soll, steht da auch nicht drin. Oder was ich anziehen soll, steht nicht drin. Was ich heute Nachmittag machen soll, steht nicht in der Bibel. Ja, das stimmt. Gottes Wort plant nicht unseren Tag. Wie lernen wir dann also, wie wir am besten unsere Zeit bestmöglich verbringen? Wir finden in der Bibel vor allem Gottes allgemeinen Willen, so nennt man das dann an vielen Stellen und im Zusammenhang. Eine der prägnantesten Stellen steht in Römer 12, Vers 2, das kann man sich ruhig mal merken. Alles Gute und Vollkommene, das ist der Wille Gottes. Alles Gute und Vollkommene, ja, das ist jetzt nicht so greifbar, ne? Gott dienen. Ach ja, und Gott lieben und die Nächsten lieben und mich selbst lieben, unbedingt. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Das sind aber die Leitplanken, das sind Prinzipien, die wir erkennen können. Und dann, wenn wir Gott gut kennen, dann können wir diese allgemeinen Prinzipien anwenden auf ganz konkrete Situationen. Ich kann mir schon denken, ein Beruf, in dem ich immer lügen muss, das ist nicht unbedingt Gottes Wille. Weil ich aus der Bibel weiß, das mag der nicht so gerne. Kann ich also selbst zusammenbauen sowas. Weil wir ihn gut kennen, wissen, was er will, wissen, was ihm wichtig ist, können wir sogar besser in seinem Willen entscheiden. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr alte Freunde habt, also lange Freundschaften. Das Alter ist nicht so wichtig eigentlich. Oder wenn ihr schon länger mit jemandem zusammen seid oder verheiratet seid. Da muss man gar nicht so viel reden, dann weiß man schon, was die denken. Wir waren ja auf dem Geburtstag, wir hatten das ja gehört, Matthias hatte Geburtstag in der Woche. Und dann haben wir Gudrun gefragt, was der sich wohl wünscht. Konnte uns nicht so richtig weiterhelfen, ehrlich gesagt, aber sie kennen sich doch gut und das kennen wir doch alle. Dann fragt man vielleicht jemanden, der diese Person gut kennt. Und so ein Verhältnis zu haben, durch zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, das hilft mir besser zu erkennen, wer Gott ist. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt, sorgfältig, mit Sorgfalt an die Sache rangehen. Ich glaube, dass das vielen gar nicht leicht fällt. Es gibt ganz häufig dieses Erleben, oh jetzt, ja, ich weiß, Bibellesen ist gut für mich, ich weiß, ich müsste mir da mehr Zeit für nehmen und jetzt stehe ich morgens früher auf eine Stunde, setz mich irgendwo hin und lies die Bibel, vielleicht noch ein kleines Nickerchen und dann merkt man, die Stunde ist doch ganz schnell vorbei. Es ist anstrengend manchmal. Ja, das stimmt. Manchmal ist das mühsam. Manchmal kostet das Zeit und Opfer, aber es lohnt sich immer. Und wenn ihr es schon tausendmal probiert habt, sucht euch jemanden, der das mit euch zusammen macht. Sucht euch jemanden, mit dem ihr das teilen könnt. Alleine geht das nicht so gut. Es gibt viele Möglichkeiten und wir sind dann nicht alleine. Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit des Redens Gottes durch andere Menschen. Manchmal gebraucht Gott Menschen, die sich besser auskennen in der Bibel, die länger mit Jesus unterwegs sind und ihn lieb haben. Die kann man auch fragen, weil die manchmal weise Menschen sind. Kluge und weise Menschen, die darf man um Rat fragen. Mein zweiter und letzter Punkt heißt, wähl die richtige Zapfsäule. Eine Kommilitonin von mir, die hat sich mein Auto ausgeliehen und wollte das dann natürlich betankt zurückgeben. Und ich finde, an dieser Stelle ahnt man schon, wie die Geschichte ausgeht, oder? Und dann kam sie nicht weg von der Tankstelle. So viel kann ich verraten. Sie hat mal das Günstigste gewählt. Falsche Zapfsäule, eindeutig. Das ist wichtig. Nur der richtige Treibstoff funktioniert auch richtig gut. Was tanken wir? Und trinkt euch keinen Rausch an. Denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Also ich war letzte Woche in der Pfalz. Wir sind nur zwischen Weinbergen gewandert. Da war der Text doch ganz nah, habe ich plötzlich gemerkt. Das ist ja ein gewagter Vergleich von Paulus, oder? Alkohol, check, Portal versus Heiliger Geist. Was ist das denn für ein Vergleich? Alkohol mit Heiligem Geist zu vergleichen. Aber egal, was man nimmt, wenn man sich damit füllt, steht man unter dem Einfluss dessen. Polizisten können das ziemlich häufig bestätigen, dass andere da... Alkohol macht ja erstmal locker. So, ne? Macht ja erstmal locker. Man wird meistens ein bisschen redseliger. Man wird glücklicher, zumindest am Anfang. Man wird mutiger, so manche Hemmschwellen fallen. Man wird emotionaler. Manchmal wird man ganz lustig, manchmal weinen die Menschen dann viel mehr. Die ganze Wahrnehmung verändert sich. Martin Lloyd-Jones, das war ein amerikanischer Theologe und der war auch Arzt, der hat gesagt, also Alkohol ist kein Stimulanzmittel, sondern eher ein Beruhigungsmittel. Unter Alkoholeinfluss sieht man die Realität nicht mehr so klar. Alles ist gedämpft und verschleiert. Und deswegen, weil man die Realität nicht mehr so wahrnimmt, fühlt man sich am Anfang vielleicht auch glücklicher und mutiger und redseliger, begeisterter. Aber es liegt vor allem daran, dass man die Realität nicht mehr so ganz wahrnimmt. Zum Heiligen Geist hat Jones auch etwas gesagt. Und zwar, das möchte ich gerne zitieren, wäre es möglich, den Heiligen Geist in ein Lehrbuch für Pharmakologie aufzunehmen, also Arzneikunde, dann würde ich ihn unter Anregungsmittel, Stimulantien einreihen. Denn da gehört er hin. Er wirkt wirklich, er regt wirklich an. Er belebt jede unsere Fähigkeit, den Geist, den Verstand, das Herz und den Willen. Mit dem Heiligen Geist werden wir auch mutiger, fröhlicher und stärker. Aber nicht, weil wir an Realitätsverlust leiden, sondern weil die Realität Gottes zu sehen, zu erkennen ist. Das möchte ich kurz erklären. Das ist total wichtig. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, im 2. Königebuch steht das. Elisa war einer der großen Propheten des Volkes Israel. Gott hat damals durch einzelne Menschen konkret in die Situation des Volkes gesprochen und Elisa war so jemand, der ganz nah dran war an Gott. Der hat die Realität Gottes gesehen und er war mit seinem Diener in einer Stadt, die waren ja damals mit einer Stadtmauer befestigt und die hatten da ein bisschen Ärger und dann steht rund um die Stadt ein riesiges Heer und will diese Stadt zerstören. Die waren alle nicht gut drauf in der Stadt und der Diener von Elisa auch nicht. Der hat gesagt, oh, war ja, oh weh, steht da. Dem schlotterten die Knie. Und Elisa, was ist denn los? Was ist denn los mit dir? Reiß dich zusammen. Ja, aber hier, guck doch mal, morgen ist das Leben vorbei. Und dann betet Elisa für seinen Diener und sagt, Herr, öffne du ihm die Augen, damit er sieht. Er war ja nicht blind vorher. Was sollte er sehen? Er sollte die Realität Gottes sehen. Dass Gott mit einem viel größeren Herr da ist und auf diese Stadt aufpasst. Das war die Realität Gottes, die Elisa schon lange gesehen hatte, die aber für den Diener leider nicht sichtbar war, erst dann nach diesem Gebet. Das ist die Dynamik des Heiligen Geistes in uns, der in uns wirkt. Er schafft uns, die Sichtweite Gottes zu sehen und mit einzuplanen. Wie bekommen wir mehr davon? Vielleicht mit diesem Gebet. Herr, öffne du mir die Augen, damit ich sehe, damit ich deine Realität sehe. Lass meinen theoretischen Glauben greifbarer werden. Vielleicht ist das ein neuer Start, uns mehr vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Je mehr der mich füllt, desto mehr werde ich die Realität von Jesus Christus in meinem Leben erkennen. Wenn uns in unserem Leben die Freude und Begeisterung verloren gegangen ist, dann vielleicht deswegen, weil uns die Realität von Jesus nicht mehr so vor Augen steht. Ist uns das bewusst, was das heißt? Seine Möglichkeiten in meinem Leben? Das ist der Sohn Gottes. Seine Möglichkeiten in meinem Leben? Liebe, Gnade, Herrlichkeit, Vergebung, Kraft. Das ist eine prägende Kraft oder kann eine prägende Kraft bei uns sein. Weil unser eigener Antrieb, unsere eigene Kraft oft nicht ausreicht für Veränderungen, die wir uns vielleicht so wünschen, brauchen wir eine andere Kraftquelle. Annette hat das hier schon gemacht mit dem Dynamo aus dem 18. Jahrhundert. Oder wann war das? Dynamis ist Kraft. Auch ein Wort für den Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist die Kraft Gottes. Und auch in diesem Punkt sind wir nicht alleine. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen. Oh, da habe ich gedacht, naja, da halte ich mich jetzt mal zurück. Singt, jubelt aus tiefstem Herzen, dank Gott immer für alles. Ermutigt einander und dank Gott. Wir brauchen eine christliche Gemeinschaft, eine Gemeinde, weil wir die Ermutigung brauchen, weil wir das gemeinsame Danken brauchen. Warum zum Beispiel sind Hauskreise, also Gruppen, die sich in der Woche treffen, so wichtig? Weil wir dort einen Ort haben, wo wir ganz persönlich ermutigt werden können, wo vielleicht auch manchmal manches hinterfragt wird, meinem Glauben, mein Leben. Aber wenn ich das alles mit mir alleine ausmache, wer ermutigt mich denn dann? Wer hinterfragt mich denn dann? Wer hilft mir? Wenn wir mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wollen, dann durch gegenseitige Ermutigung, gemeinsam Dank und den bestmöglichen Gebrauch unserer Zeit. Und auch hier ist Jesus ein großes Vorbild. Er ist ja für uns gestorben, damit wir leben können. Das war der bestmögliche Einsatz seiner Zeit für uns. Je mehr wir das verinnerlichen, wird uns das vielleicht auch leichter fallen, ihm Zeit zur Verfügung zu stellen. Ich wurde vor vielleicht 4 Wochen gefragt von jemandem, sag mal, was ist das größte Problem in deiner Gemeinde? Ich musste erst mal überlegen, was sage ich denn jetzt? Und meine persönliche Antwort darauf war, Menschen zu finden, die bereit sind, Verantwortung in Bereichen oder für andere zu übernehmen. Menschen zu finden, die bereit sind, Verantwortung für Bereiche oder für andere zu übernehmen. Keine Zeit oder vielleicht einfach nur verlorene Realität Jesu in meinem Leben. Wenn uns Nöte und Sorgen und Ängste im Weg stehen, wie dem Diener Elisas, dann lasst uns beten, dass Gott uns die Augen öffnet. Wir dürfen neu erfassen, dass Jesus den allergrößten Feind, den Tod, die endgültige Trennung von Gott, ein für alle Mal besiegt hat. Deswegen fließt seine Hoffnung und seine Gnade in jede Situation unseres Lebens, wenn wir das wollen. Und es ist unsere Sorgfaltspflicht, uns vom Geist Gottes erfüllen zu lassen, Jesus besser kennenzulernen und seine Realitäten, seine Möglichkeiten zu sehen. Damit wir unsere Zeit am bestmöglichen für ihn leben, müssen wir vor Augen haben, wie er seine Zeit bestmöglich für uns genutzt hat. Ich bete noch einmal. Jesus, ich bitte dich darum, dass du unsere Augen öffnest, damit wir dich sehen.